Ihr lauscht Himmelklar, eurem katholischen Podcast. Ich bin Verena Tröster und ich spreche heute mit einer Frau, die gefühlt alle paar Jahre ein komplett neues Leben beginnt, weil sie absolut radikal ihrem Herzen folgt und sich dem, was sie fühlt, wirklich hingibt. Es geht um Joanna Maria Otto. Sie ist promovierte Neurobiologin. Die Wissenschaft war und ist ihr Leben. Dann ist sie ins Kloster gegangen. Sie war viele Jahre lang Ordensschwester, Dominikanerin, bis sie gemerkt hat, nee, ich muss jetzt hier auf mich aufpassen und das passt nicht mehr. Ich muss austreten.
Und in dem Fall war es einfach für mich eindeutig richtig zu sagen, nein, dass ich dabei kaputt gehe, das ist nicht Gottes Wille. Und dann folge ich ihm jetzt, auch wenn es erstmal bedeutet, dass ich mit nichts dastehe und erstmal überhaupt nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Aber auch da sozusagen Hingabe zu leben und zu vertrauen, dass er schon einen Plan für mich haben wird, auch wenn ich den überhaupt nicht kenne. Ja, das war dann zwar sehr schwer, aber eben auch stimmig.
Und wieder sehr radikal.
Und wieder sehr radikal, ja, das stimmt.
Heute ist Joanna Maria Otto freischaffende Autorin, Sprecherin und Coach. Eine, wie ich finde, super spannende Frau. Und ich möchte gerne von ihr wissen, wie sie das macht. Mit der Selbstfürsorge, mit dieser Sehnsucht nach mehr, von der sie getrieben ist. Und mit der Radikalität, mit der sie ihr Leben lebt. Ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast Himmelklar. Ich freue mich wirklich sehr, dass das klappt und dass wir sprechen können. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
Ich habe heute Morgen eine Postkarte durch Zufall angeguckt, die bei mir in der Küche steht. Die habe ich mir eingerahmt. Da steht drauf, der größte Erfolg ist, Frieden zu finden in dem, was ist. Ist das ein Satz, den Sie unterschreiben würden?
Ja, absolut. Ich finde das einen sehr, sehr schönen Satz, der nicht nur sozusagen diese gelassene Haltung, die damit anklingt, umschreibt, sondern auch gleichzeitig beschreibt, wie schwierig das ist.
Konnten Sie das immer, Frieden finden in dem, was ist? Oder können Sie das heute?
Keinesfalls. Das ist wirklich eine tägliche Auseinandersetzung und mal gelingt es besser, mal weniger. Das ist einfach ein Lernfeld, sage ich mal.
Ihr Lernfeld geht schon ein paar Jahre. Ich hoffe, ich darf das sagen. Ich glaube, Sie sind 50 Jahre alt. Sie haben wahnsinnig viel erlebt in Ihrem Leben. Also ich würde auch sagen, mehr als manch anderer Mensch in seinem Leben erlebt. Hat das dieser Lernkurve geholfen, Frieden zu finden in dem, was ist?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich würde auf alle Fälle sagen, dass ich gerade durch die verschiedenen Lebensabschnitte, durch die ich durchgegangen bin, immer weiter sozusagen auf der Suche bin. Und diese Suche nach dem Meer, also nach dem, was die Sehnsucht erfüllt und aber auch natürlich nach dem inneren Frieden, das bleibt wahrscheinlich eine lebenslange Suche. Aber die verschiedenen Lebensetappen haben mir auf jeden Fall dabei geholfen, immer wieder festzustellen, okay, so geht's nicht oder da geht's weiter, zumindest für einen Teil. Und ja, haben mir, glaube ich, zumindest den Blick dafür und auch ein bisschen die Werkzeuge geschärft.
Was ist das für eine Sehnsucht, die Sie treibt?
Also tatsächlich glaube ich, wie es für viele Menschen bestimmt so ist, tatsächlich diese Sehnsucht eben nach einem inneren Frieden, nach einem Gefühl, irgendwo mehr angekommen zu sein, zufrieden zu sein, glücklich und erfüllt zu sein. Nur dass das, wie ich immer wieder feststellen muss, kein Ort ist, sondern dass man das tatsächlich nur in sich selber finden kann. Ja, und es ist tatsächlich eine große Sehnsucht, auch danach immer weiter zu wachsen. Also sich auch nicht zufrieden zu geben mit dem, was gerade schon da ist, sondern auch einfach zu schauen, okay, was gibt's dann noch? Wo geht es hin für mich? Wo entwickle ich mich weiter? Das ist auch einfach eine große Tippfehler.
Also ich würde sagen, was ich, wenn ich mich mit Ihrem Leben jetzt beschäftigt habe, was ich immer wieder gedacht habe, ist, Sie lassen sich wirklich zu keiner Zeit mit irgendeiner Zwischenlösung abspeisen. Also es muss sich wirklich immer richtig anfühlen. Man merkt so richtig, da ist so ein totaler Ehrgeiz. Ist das was, was man nicht vielleicht fallen lassen muss, wenn man Frieden finden will in dem, was ist?
Naja, gute Frage. Ich würde es nicht mit Ehrgeiz beschreiben, sondern ich würde es tatsächlich eher mit dem Wort beschreiben, was mir viele Leute oft auch schon zum Vorwurf gemacht haben, nämlich eine gewisse Form von Radikalität. Und damit meine ich im Gottes Willen natürlich nichts jetzt irgendwie Extremes, was man sonst immer politisch so hört, sondern einfach so eine Form von Absolutheit. Ja, zu sagen, es gibt eben keine Zwischenlösung und es gibt keinen, sage ich mal, jetzt lauwarmen Schalen-Milchkaffee, ja, sondern das muss dann schon die richtige Dröhnung sein.
Also Sie wollen den Latte Macchiato?
Nein, eben nicht. Ich hätte gern schwarzen Kaffee.
Sie hätten gern schwarzen Kaffee. Ah, verstehe. Ja.
Ja, wie soll ich das anders ausdrücken? Scherz beiseite. Also für mich gibt es keinen Plan B. Also ich weiß noch genau, bevor ich ins Kloster eingetreten bin, war es nicht ganz einfach, den richtigen Platz überhaupt zu finden. Also auch im Gebet herauszufinden, wo gehöre ich denn nun hin? Und in der Zeit habe ich in einem Berufungshaus mitgelebt und eine Schwester dort hat so ein bisschen dann auch mein Ringen damit und zwischendrin auch meine Verzweiflung mitgekriegt und hat mich dann gefragt, ja, hast du nicht einen Plan B? Ja, willst du nicht irgendwie dann wieder einen Job suchen oder so? Und dann habe ich nur gesagt, Entschuldigung, wieso brauche ich einen Plan B, wenn Gott mich ruft? Also das wäre völlig absurd. Also entweder ich folge jetzt diesem Ruf und übe mich tatsächlich in schmerzhafter Geduld, bis ich weiß, wo der hingehen soll, oder ich lasse es gleich. Aber irgendwie, wieso brauche ich dafür einen Plan B? Und genauso radikal, wie ich dort dann eingetreten bin, als es endlich soweit war, bin ich dann eben auch wieder ausgetreten, als ich gemerkt habe, na okay, das ist nicht mein Platz. Er war es für 4 Jahre, aber jetzt ist das nicht mehr. Und ehe ich jetzt hier kaputt gehe, trete ich wieder aus, weil es kann dann auch nicht Gottes Wille sein, dass ich hier an etwas festhalte, was aber nicht stimmig ist.
Das ist aber ja auch wahnsinnig mutig. Also ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die sagen, nein, jetzt habe ich das gemacht, jetzt muss ich ja auch erstmal bleiben oder ich bleibe sogar ganz. Das machen sie nicht.
Ja.
Sie gehen dann auch.
Ja, weil ich dann auch wiederum in meinem Leben oft auch schmerzhaft erleben müssen, dass es keinen Sinn macht, dann etwas festzuhalten, was eigentlich schon lange nichts mehr taugt oder was einem schadet. Und ich habe schon ziemlich viel Leid erlebt und da dann wirklich mitzukriegen, nein, ich werde das nicht freiwillig verlängern sozusagen, indem ich hier an irgendetwas Falschem festhalte. Und das macht dann, wenn wir wieder auf die Sehnsucht zurückkommen, auch einen Teil davon aus. Ja, ich suche nach diesem Meer. Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem. Passt doch jetzt so ungefähr. So, nee. Und es soll was in Erfüllung gehen und im Leben sozusagen Frucht bringen. Und für mich und möglicherweise auch für andere, auch wenn ich das nicht immer sehe. Aber es muss diese Stimmigkeit haben. Und wenn es die nicht hat, dann hat es auch keinen Sinn.
Haben Sie sich Gedanken darüber oder machen Sie sich Gedanken darüber, woher das kommt, woher diese Eigenschaft bei Ihnen kommt? Ich weiß, Ihre Kindheit beschreiben Sie als nicht besonders glücklich, irgendwo fiel auch mal das Wort sogar traumatisch. Ist das etwas, was Sie als Kind für sich beschlossen haben?
Beschlossen nicht, aber ich glaube tatsächlich, eine gewisse Form von Stärke wurde mir in gewisser Weise in die Wiege gelegt. Ich bin als Frühchen zur Welt gekommen und habe die ersten Lebenswochen im Brutkasten verbracht und habe dadurch eine gewisse Kämpfernatur sozusagen mir angeeignet. Hat schon die Hebamme bestätigt, so klein und zart wie ich war, dass ich einfach kämpfen kann, ums Überleben kämpfen kann. Und das habe ich auch später, wo dann meine Kindheit wirklich traumatisch wurde, also jetzt rückblickend erkannt, als ja, das hat mir weitergeholfen. Also es gibt diesen Anteil in mir, der einfach immer weitermacht und überleben will. Und nicht nur überleben will, sondern auch leben will. Und sagen kann, nee, okay, das reicht mir so nicht. So will ich das nicht. Ich bin nicht einverstanden. Und dieser Wesenszug von mir macht es mir zum Thema Gelassenheit zwar nicht immer leicht, weil ich auch sehr, sehr schnell sehr wütend werden kann. Ja, aber das gehört ein bisschen dazu. Und manchmal muss ich diesen Teil ein bisschen einbremsen. Und manchmal ist er aber auch goldrichtig, ja, weil er mir dann wieder die Stärke gibt, weiterzuziehen. Und den Wut, den Sie vorhin auch angesprochen haben. Ich würde den nicht immer als Mut bezeichnen, obwohl das wahrscheinlich ist, sondern eher tatsächlich als Willensentscheidung und als Entscheidung zu sagen, ja, nee, so nicht, hier stimmt was nicht und dann muss ich eben weiterziehen sozusagen und weitergucken. Aber klar, es ist oft genug ein Fall erstmal ins Nichts gewesen.
Können Sie mit uns teilen, was das Traumatische in Ihrer Kindheit war?
Also im Detail möchte ich es nicht so gerne teilen. Es ist aber leider so, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten habe und inzwischen auch relativ offen damit umgehe, weil ich eben denke, das ist nichts, wofür ich mich schämen muss. Ja, wenn man Gewalt erlebt hat, das kann leider Gottes jedem passieren und passiert oft genug in unserer Gesellschaft. So ist das leider. Ich versuche das Beste, was zu machen und obwohl ich deswegen berentet bin, doch sozusagen im kleinen Rahmen das zu tun, was ich tun kann und tun möchte, weitergeben kann. Genau. Und das wiederum erfüllt mich dann auch, dass ich sagen kann, okay, all das Leidvolle, ich will jetzt nicht sagen, hatte seinen Sinn, weil sowas hat, glaube ich, nie einen Sinn, wenn man das erleben muss. Aber das ist nicht das Ende meines Lebens, sage ich mal so. Und auch mit 50 bin ich immer noch so weit, dass ich sage, da geht noch was, ja. Und da geht irgendwann auch noch was in Erfüllung und da erwartet auch noch was auf mich, was ich erleben möchte und kann und darf und soll. Ja, was so sein wird, das liegt in Gottes Hand, aber ich bin gespannt selber.
Was ihnen Halt gegeben hat, war die Wissenschaft. Sie sagen, ich wollte unbedingt alles durchdringen mit meinem Verstand. Ich will verstehen, was da los ist. Sie haben Biologie und Psychologie studiert und haben damit ja irgendwie auch schon die Weiche gelegt, hinzuschauen, wie Körper und Seele sich gegenseitig bedingen, oder?
Ja, damals im Studium sicher noch nicht. Da haben mich tatsächlich vor allen Dingen die äußeren Sinne sehr fasziniert. Also sehen, hören, schmecken, riechen, tasten. Sogar der elektrische Sinn bei Fischen. Das Gleichgewichtssystem beim Menschen dann später in der Promotion. Und in der Tat, die Wissenschaft hat mir Halt gegeben. Vor allen Dingen, wie ich später verstanden habe, dadurch, dass man dort nicht so wirklich viel fühlen muss. Weil 2 und 2, salopp gesagt, ist halt 4. Da muss man nicht irgendwie gestimmt sein, um das irgendwie wahrzunehmen. Und da hat auch mein Defizit nicht so eine Rolle gespielt, einfach durch die PTBS. Und dadurch, dass ich dann aber selber mit großen körperlichen Einschränkungen zu tun hatte, kam ich nicht umhin, dann irgendwann auch zu lernen, ja gut, den Körper kannst du aber nicht außer Acht lassen. Und dann wissen wir ja auch, der Körper ist der Tempel der Seele und es funktioniert tatsächlich nicht, sozusagen nur den Verstand zu benutzen und sozusagen sich rein geistig zu beschäftigen und zu meinen, da werde ich dann irgendwann erlöst. Sondern wir müssen schon auch als ganze Wesen mit Körper, Geist und Seele sozusagen zusammen agieren. Und so habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht in Alexander-Technik, was eine Lehrmethode ist, gut mit diesem Konstrukt aus mental und körperlich umzugehen und zu lernen, dass alles, was wir denken und fühlen, natürlich auch auf unseren Körper einen Eindruck hat. Was wiederum als Neurobiologe mir sehr verständlich war, weil natürlich die Nervenimpulse unserer Gedanken den Körper auch steuern und beeinflussen.
Haben Sie da ein Beispiel, was das ist?
Naja, beispielsweise, wenn ich ständig den Gedanken jetzt im Kopf hätte, oh Gott, ich darf niemanden stören oder ich darf nichts falsch machen und so weiter, dann werde ich mich ganz arg in mir zusammenziehen und kontrollieren und anspannen und ganz vorsichtig sozusagen darum tapsen. Und werde früher oder später einfach Schmerzen haben, weil ich mit zu viel Muskelspannung unterwegs bin. Wenn ich dagegen sehr gut so in meiner Mitte bin, gelöst und entspannt, dann kann ich sehr wohl sehr kraftvoll auftreten und authentisch vor allen Dingen auch. Und gehe dabei sehr gut mit meinem Körper um. Ja, und das merken dann die Leute auch. Dann ist auch eine gewisse Authentizität im Ausdruck da. Merke ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut im Umgang mit dem Pferd. Ich reite sehr gern, ich arbeite gern vom Boden aus. Und diese Form von körpersprachlicher Interaktion auch mit dem Tier, auch mit so einem großen Tier, wäre nicht möglich. Wenn man da so wie so ein verschrecktes Hascherl sozusagen auftreten würde oder permanent den Kopf anzieht, dann wird man mich einfach nicht ernst genommen. Es geht mit Menschen natürlich auch, aber mit dem Tier geht's für mich wesentlich einfacher im Kontakt. Und das liebe ich auch so, ne, daran wie mit so einem Spiegel zu arbeiten. Und letzten Endes hatte ich dann das Glück, eben die Dominikaner kennenzulernen, wobei auch der heilige Dominikus sehr leibhaft gebetet hat. Also der hat wirklich auch die großen Körpergesten mit ins Gebet hineingenommen und das eben nicht nur verklärt, jetzt so rein geistig im Kopf betrachtet, sondern sehr bodenständig, sehr authentisch tatsächlich auch im Ausdruck. Und mein großer Lehrmeister, der Meister Eckhart als Mystiker im Dominikanerorden, der ja das Wort Gelassenheit, von dem wir ja auch da noch sprechen wollen, geprägt hat, der beschreibt das zum Beispiel auch sehr schön, ja, dass man dahin auch nicht mit sozusagen mit Hartnäckigkeit kommen kann, ja, und mit stürmischem Voran. So, und da drückt sich schon auch in Bezug zum Körper aus. Ja, und da habe ich so gemerkt, da ist für mich so ein Schatz verborgen, wo alles das, was mich beschäftigt, so zusammenfällt. Die Neurobiologie, meine Ausbildung, mein eigenes Interesse, wie funktionieren die Sinne, die äußeren, aber auch wie funktioniert das Innere, die Seele, so wie Meister Eckhart das auch mal beschreibt, dann anhand eines inneren Menschen. Also es war für mich selber eine große Entdeckungsreise und ein großes Glück, dass das dann irgendwie auch zusammenfällt und mich dann darin auch in mir selber bestätigt. Ja, dass das so eine gewisse Wahrheit hat und sozusagen auch so meine Ressourcen darstellt, die ich dann eben auch gerne nutze und auch gerne weitergebe.
Ihre Karriere als Neurobiologin ging mit 30 zu Ende mit einem Burnout. Sie beschreiben mehrere Krankheitsbilder oder ein Tinnitus zum Beispiel, ein Bandscheibenvorfall, Migräne war ein Thema bei Ihnen. Also der Körper hat schon sehr deutlich gesprochen. Zu der Zeit mit 30, haben Sie das da schon verstanden, so wie Sie das heute verstehen?
Nein, zu der Zeit habe ich das überhaupt nicht verstanden. Aber rückblickend muss ich sagen, ja, es war gut, dass er so laut geschrien hat, also mein Körper, weil zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich noch nichts gefühlt. Ich habe einfach funktioniert. Ich habe überlebt, so wie ich das eben 30 Jahre lang getan hatte und auch gelernt hatte, eben meinen Kopf zu benutzen. Das war tatsächlich irgendwann auch mal eine bewusste Entscheidung, zu sagen, okay, alles andere tut zu sehr weh. Ich benutze jetzt nur noch meinen Kopf. Ich hatte starke Schmerzen in der Hüfte. Ich konnte zwischendrin nicht gut laufen und habe gedacht, okay, macht alles nichts. Ja, ich gehe in die Wissenschaft, da brauche ich das alles nicht. Das war für eine Zeit lang gut, aber war nicht Gottes Plan für mich, weil wäre eben nicht der Weg zum Heil gewesen, sondern ein sehr abgespaltener Weg und eigentlich ein Irrweg auch. Und gerade im Zuge dann der Ausbildung, die ich dann gemacht habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss mal wieder lernen, richtig bewusst zu atmen und mich auch verschiedenen Emotionen dann eben auch mal zu stellen. Dann ging die Migräne langsam weg. Den Tinnitus habe ich selber so ein bisschen mit quasi einer Art Bio-Neuro-Feedback irgendwann in den Griff gekriegt. Der meldet sich jetzt nur in ganz massiven Stresssituationen. Aber inzwischen passe ich eben auch gut auf mich auf und sage, okay, verschiedene Situationen, die mich total überfordern, die meide ich dann auch. Oder ich weiß, okay, das geht kurzzeitig und dann muss ich da auch wieder raus. Und so geht's mir dann, was das angeht, eigentlich relativ gut. Aber ich bin, was das angeht, sehr, sehr froh, dass mein Körper sich gemeldet hat. Im Zuge dieses Burnouts meinte mein geistiger Begleiter damals auch so, ach ja, da hat auch Gott sie ganz schön rausgehauen, sozusagen. Weil ich da ja dann auch meinen Job tatsächlich verloren habe. Was zwar bitter war, aber dann eben doch auch gut zu erleben, zu sagen, nein, das war auch nicht mein Weg. Aber ich sag mal, ich habe auch schon ganz schön Knüppel abgekriegt, sagen wir mal so. Und lebe den Ausdruck von Teresa von Avila, die sagte so, lieber Gott, wenn du so mit deinen Freunden umgehst, dann will ich nicht wissen, wie du mit deinen Feinden verfährst.
Ja, und
da muss ich drüber lachen und denke, ja, ich weiß, was sie meint.
Ja, umso erstaunlicher, dass sie dann trotzdem in diesem Moment Gott ganz die Kontrolle überlassen haben. Dass sie dann auch noch gesagt haben und die Stärke auch dazu hatten zu sagen, nee, jetzt bist du in mein Leben gekommen, weil das war er zu diesem Zeitpunkt, bei dem Besuch eines Konzertes, glaube ich, dass sie dann das Interesse gefunden haben. Sie waren in einer Kirche und hatten das Gefühl, ich muss mich damit auseinandersetzen. Das haben sie getan und haben dann tatsächlich gesagt, okay, Gott, die Kontrolle gehört dir, ich laufe geradeaus und du sagst Bescheid, wenn ich hier das nächste Mal abbiegen soll.
Ja, wobei ich da zugegebenermaßen noch nicht wusste, was dann auf mich zukommt.
Das heißt, Sie hätten das anders entschieden, hätten Sie gewusst, was kommt?
Vielleicht. Also ich sag mal, es gibt einen anderen schönen Satz, nämlich der, dass Beten sehr gefährlich sein kann. Und das würde ich absolut unterschreiben, weil man eben nicht weiß, was kommt. Und mir war nur klar, damals war ich ja noch im Job in der Wissenschaft, dass ich dort nicht glücklich bin und dass ich aber nicht weiß, was ich ändern soll. Und da bin ich eben auch ganz klar, dass wenn ich noch nicht weiß, wo es hingehen soll, dann unternehme ich auch nichts vorschnell, sondern dann brauche ich erstmal mehr Informationen und im Zweifelsfall bedeutet es dann eben tatsächlich erstmal weiter geradeaus zu fahren, bis man irgendwo einen Abzweig findet. Also sowohl so, sage ich jetzt mal, wenn man unterwegs ist, macht es ja dann Sinn, sich erstmal ein bisschen den Überblick noch zu verschaffen. Und für mich ist das im Leben mit Gott eben auch so, ins Gebet zu gehen und zu sagen, gut, dann gib mir ein Zeichen.
Was für ein Zeichen hat er gegeben?
Naja, er hat dann ziemlich zugehauen, als eben plötzlich mein Chef hinter mir stand und sagte, ich habe übrigens vergessen, unsere Forschungsgelder zu verlängern, also den Antrag abzuschicken und jetzt ist Ihre Stelle in 2 Monaten vorbei. Und in dem Moment dachte ich nur so, ups, ich glaube, das ist mein Stichwort. Und habe dann einerseits natürlich sehr schnell versucht, mir einen anderen Job zu suchen und Bewerbungen loszuschicken und andererseits mit meinem Chef zu sprechen, macht das noch Sinn, weil er meinte, ja, das müssen wir jetzt nachholen und so. Und dann wurde ich aus meiner Sicht ganz schön verheizt, also dann wirklich einen Antrag noch nachzureichen, der eigentlich schon verspätet war. Dann kam der Tinnitus, ich habe im Urlaub gebeten, der wurde abgelehnt und ich habe halt einfach nur gedacht, naja, mit knapp 30 ist man noch sehr naiv und denkt, oh Gott, es geht um meine Stelle, es ist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Nein, ist es nicht. Würde ich heute nie wieder so machen. Aber damals habe ich halt weitergearbeitet, bis dann mein Arzt mich wirklich eben mit besagtem Bandscheibenvorfall wirklich aus dem Verkehr gezogen hat. Ich wollte ja bloß Schmerzmittel von ihm, aber er meinte, so geht's nicht. Ich schreibe sie jetzt krank. Und ja, darüber war dann meine Stelle futsch. Und da habe ich erfahren, dass er noch einen anderen in der Hinterhand hatte, was natürlich einen ziemlich bitteren Nachgeschmack hatte, aber es kann passieren. Und da war ich nur und dann begann tatsächlich, also erstens zum Glück habe ich mir eine geistige Begleitung gesucht bei einem Dominikanerpater. Und dann begann eben tatsächlich eine sehr intensive Phase des Betens und des Fragens, auch des Erholens erstmal, aber wirklich so erstmal so dieses, okay, was jetzt? Und ich habe sehr, sehr viel mit Gott geschimpft, muss ich tatsächlich sagen, weil ich hatte überhaupt nicht vor, ins Kloster zu gehen. Und als diese Fragen dann plötzlich da waren, war ich erstmal überhaupt nicht einverstanden. Und das hat ein bisschen gedauert. Und er hat aber, ich sag mal so, so sehr um mich geworben, dass ich irgendwann einfach diesen Widerstand aufgegeben habe und zugeben musste, alles, was ich an Widerstand im Kopf habe, sind nur Vorurteile. Die lasse ich jetzt einfach mal beiseite und guck, was mich erwartet. Und ja, das hat mich dann erstmal sehr befreit und dann eben auch sehr glücklich gemacht für eine Zeit lang.
Sie sind eingetreten ins Kloster, Sie waren 4 Jahre im Kloster, sagen, die erste Zeit war glücklich. Irgendwann war sie nicht mehr glücklich?
Ja, irgendwann musste ich erleben, dass meine Annahme, dass vor Gott tatsächlich nur die Hingabe zählt und nicht das, was man leisten kann oder wer man ist, dass diese Annahme zwar stimmt, in der Realität aber natürlich von Menschen umgesetzt werden sollte. Und ich musste leider erleben, dass auch im Kloster ein sehr großer Leistungsdruck herrscht. Der ist allein schon durch die äußeren Umstände bedingt, weil ein riesengroßes Haus mit einem Konvent, der natürlich, wenn auch nicht aus ganz, ganz alten, aber doch aus vielen alten Schwestern besteht, sehr viel Fokus auf die Jungen legt und dann sehr viel Ansprüche an einen gestellt werden, auch aus alten Zeiten, wo es vielleicht 50 Novizinnen gab, ja, und jetzt waren wir zu zweit. Und dann waren so ein bisschen die Realitäten zwischen dem, was wir noch stemmen können und dem, was die Erwartungen waren. Die kollidierten ganz schön. Und so war ich dann mit meiner eigenen Schwäche konfrontiert, die ich ja selber auch akzeptieren musste. Ich habe sehr viel unter Schmerzen gelitten und eben sehr viel, dass ich nicht mehr so viel leisten kann. Das hat mich im Klosterleben dann irgendwann sehr überfordert. Denn auch so ein kontemplatives Leben ist wahnsinnig anstrengend. Wir sind ja morgens um 5 aufgestanden und der Tag ging dann bis abends 22 Uhr. Und das sind ja im Prinzip 2 Schichten, wenn man sich das im Arbeitsalltag so vorstellt. Klar, 4,5 Stunden am Tag Gebet sind jetzt nicht brutal körperlich anstrengend, aber die Konzentration und allein das Wachsein von so früh bis so spät abends mit nur einer ganz kurzen Mittagspause, wenn überhaupt, das kostet sehr viel Kraft. Und auch die Stille, das Aushalten von Konflikten, die in so einem geschlossenen Konvent nicht unbedingt gut gelöst werden können, das war alles sehr, sehr belastend. Also da muss man schon wirklich von der Konstitution sowohl psychisch als auch körperlich wirklich fit sein, um das aushalten zu können.
Fühlten Sie sich geistlich denn gut aufgehoben?
Teils, teils. Also anfangs schon, später nach und nach nicht mehr. Ich habe zum Beispiel irgendwann sehr bedauert, dass ich beispielsweise nicht mehr selber bestimmen kann, wann ich zur Beichte gehen möchte. Und der Beichtvater kam ja zu einem Termin in den Konvent, alle 8, manchmal auch erst 10 Wochen. Und das ist ganz schön lang, wenn man sonst niemanden hat, mit dem man reden kann. Ich musste auch feststellen, dass mir ein bisschen auch der geistige Input gefehlt hat, weil wir Schwestern waren da schon auch sehr isoliert. Also wir haben zwar das eigene Gebet gepflegt und ab und zu kam auch mal jemand und hat uns einen geistigen Impuls gegeben. Aber es war mir eigentlich zu wenig dafür, dass ich ja das eigentlich gebraucht hätte, um auch innerlich weiterzukommen. Natürlich hatten wir eine Bibliothek, im Noviziat hatten wir auch Unterricht. Aber das hat mir gefehlt. Man kocht schon ein bisschen in der eigenen Suppe, muss ich sagen.
Wie schwer ist Ihnen das gefallen, dann wieder auszutreten? Da waren Sie dann 40 Jahre alt, als der Entschluss gefasst wurde, ich trete jetzt wieder aus.
Naja, zuerst wollte ich natürlich nicht, weil ich hatte das schon ernst gemeint. Ich hatte nur die zeitlichen Gelübde bisher abgelegt, aber ich hatte durchaus vor, die ewigen Gelübde abzulegen. Und ich finde auch den Moment, wo man bei der Profess in Kreuzesform auf dem Teppich liegt, also diesen Moment der Hingabe, den kann man auch nicht mehr zurücknehmen. Das sehe ich auch heute noch so, auch nach dem Austritt. Würde ich immer noch sagen, mein Leben gehört Gott. Aber ich musste irgendwann sozusagen einfach anerkennen, sage ich mal so, dass es mir aber nicht gut geht und dass das nicht Gottes Wille sein kann, auch wenn ich es eigentlich gern wollte. Und dass es zwar kein Fehler war, einzutreten, dass es nun aber an der Zeit ist, halt wieder auszutreten. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen ins Nachdenken gebracht, was denn so ein Gelübde von lebenslang überhaupt bedeutet, sowohl im Orden als auch in der Ehe und überhaupt. Und ich habe nur gedacht, das ist schon auch einfach ein sehr großes Wort. Und in dem Fall war es einfach für mich eindeutig richtig zu sagen, nein, dass ich dabei kaputt gehe, das ist nicht Gottes Wille. Und dann folge ich ihm jetzt, auch wenn es erstmal bedeutet, dass ich mit nichts dastehe und erstmal überhaupt nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Aber auch da sozusagen Hingabe zu leben und zu vertrauen, dass er schon einen Plan für mich haben wird, auch wenn ich den überhaupt nicht kenne. Ja, das war dann zwar sehr schwer, aber eben auch stimmig.
Und wieder sehr radikal.
Wieder sehr radikal, ja, das stimmt.
Ja, negativ gesagt, waren Sie in diesem Moment gescheitert als Wissenschaftlerin und als Ordensschwester? Positiv gesagt, wahnsinnig reich an ganz unterschiedlichen Erfahrungen. So reich, dass Sie diese Erfahrungen ja heute teilen.
Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich dann Bücher schreiben werde. Also im Ordensleben selber habe ich ja rein kontemplativ gelebt, also wirklich mit der Auffassung, dass ich ja nicht im Außen tätig bin und gar nicht selber sozusagen produziere oder irgendwie bewerkstellige, sondern dass allein mein Gebet sozusagen Gott zur Verfügung steht, damit zu bewirken, was auch immer er denn möchte. Und dass ich aber doch tatsächlich in dieser Zeit wie so ganz im Verborgenen sozusagen etwas gesät habe, was dann später Früchte getragen hat und was mir plötzlich zur Verfügung steht, damit hätte ich nie gerechnet. Und ja, so sind dann inzwischen 4 Bücher entstanden. Ich hoffe, das 5. wird irgendwann erscheinen. Da suche ich noch einen Verlag. Ja, und halte Vorträge und erlebe, dass es immer ein bisschen, auch wenn es eine sehr kleine Nische ist an Interessenten, aber doch immer mehr Kreise zieht.
Welche Menschen möchten Sie ansprechen?
Also zum einen freue ich mich natürlich unglaublich auf alle Menschen, die mich kontaktieren, weil sie erleben oder zumindest die Frage haben, ob Naturwissenschaft und Glaube zusammengehen kann, weil ich da in meiner kurzen Zeit als Lehrerin im Seiteneinstieg an einem katholischen Gymnasium gemerkt habe, Menschenskinder, diese Fächer, die ich da unterrichte, Bio und Physik, werden hier so getrennt von Religionen betrachtet und ich würde es so gern zusammenbringen. Weil ich ja selber auch immer wieder gefragt habe, ja, wie geht das denn, ja, dass du als Wissenschaftlerin an Gott glaubst? Und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren, als ich dann Zeit hatte. Aber auch den Schuldienst habe ich körperlich nicht geschafft und geistig nicht, weil es einfach auch so mega anstrengend war.
Und laut.
Und laut, sehr laut. Das war ein bisschen eine Schnapsidee, dann nach dem Kloster in den Schuldienst zu gehen. Ja, aber da habe ich gemerkt, okay, da muss ich so ein paar Vorurteile einfach auch mal ausräumen, ne? Und habe dann eben in einem meiner Bücher tatsächlich mal bin ich dem so nachgegangen, ja, was sagt denn die Kirche überhaupt und wie ist denn der Stand der Wissenschaft? Und dann auch tatsächlich, wie stehe ich persönlich zu meinem eigenen, also zum Credo der katholischen Kirche, was bedeutet das für mich, was bedeutet Gebet für mich und so. Also alles, was ich schreibe, ist so ein bisschen auf, wie so ein Dialog mit meinem potenziellen Leser und aber auch ein bisschen mit mir selber natürlich. Dadurch fühlt sich das immer sehr organisch an, was sich für mich als sehr schön gestaltet. Und ich wünsche mir natürlich, dass wirklich auch moderne, aufgeklärte Menschen durchaus noch finden, dass der Glaube was zu bieten hat und sie auf dieser Suche nach diesem Meer, was mich so antreibt, auch Erfüllung finden, dass eben der Glaube nicht sozusagen nur in der Kirche stattfindet am Sonntagvormittag und das restliche Leben völlig getrennt sozusagen der modernen Welt folgt, ja, sondern dass der Glaube etwas ist, was unser Leben durchdringen kann und sollte, gerade in allen Herausforderungen, die es so mit sich bringt. Und andersrum freue ich mich natürlich auch, wenn Menschen in meine Kurse kommen und über Meister Eckhart etwas lernen wollen, über Gelassenheit, die auch auf der Suche sind, wie bringe ich das mit dem Körper zusammen, wie bringe ich das mehr in einen authentischen Ausdruck, dass es eben nicht nur so verkopft ist und es sind einfach auch immer wieder so die ganz persönlichen Begegnungen mit den Menschen, die mich dann sehr erfüllen. Menschen auch in Krisen, die mich ansprechen und wo ich einfach ihnen auch Mut geben möchte, einfach nicht von Gott zu lassen, ja, auch in schwierigen Zeiten. Wirklich auch zur Not mit ihm zu kämpfen und zu schimpfen, aber ihn nicht loszulassen, sondern in Kontakt zu bleiben.
Ich glaube, es wird wenig Menschen gehen, die sich nicht angesprochen fühlen, wenn sie von ihnen etwas lesen. Ich war auf ihrer Homepage unterwegs und habe da quer gelesen, wo sie schreiben darüber, dass wir so einer inneren Getriebenheit folgen, dass wir denken, wir müssen jetzt eine Sache unbedingt tun, anstatt so ein bisschen mehr zu vertrauen, auch dem Leben. Jeder Mensch erkennt sich darin wieder und trotzdem ist es ja wahnsinnig schwer, solche Muster zu durchbrechen. Also auch wenn ich mir Ihr Leben jetzt anschaue, wir haben uns jetzt auch so ein bisschen so die Jahrzehnte angeguckt, also Burnout mit 30 nach der wissenschaftlichen Karriere, Sie stehen vor dem Nichts und denken trotzdem, ich muss da aber jetzt noch dranbleiben und versuchen es nochmal so ein Aufbäumen. Dann im Kloster, auch da, Sie haben versucht durchzuhalten, Ihr Körper sagt nein, es ist zu viel und Sie bleiben dran. Mit 40, kompletter Neuanfang, Sie werden Lehrerin in der Schule und auch das zu laut, zu viel Großstadt nach dem Kloster, zu viele Schülerinnen und Schüler. Dieses Loslassen, dieses Nicht-Loslassen-Können, das ist ja wirklich ein Phänomen, das jeder kennt. Warum fällt das so schwer?
Zum einen glaube ich tatsächlich, dass wir ja alle in dieser wahnsinnigen Leistungsgesellschaft unterwegs sind, wo es ja immer nur um besser, schneller, höher, weiter, was weiß ich was geht und der Mensch an sich ja oft leider so sehr auf der Strecke bleibt, wo wir alle immer fürchten müssen, wir verlieren sonst unseren Job oder wir verlieren sonst Freunde oder Beziehungen oder irgendwas, wenn wir nicht so sind, wie wir selber sind, ja. Also ich glaube, und da spreche ich in erster Linie natürlich von mir, aber ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, die diese innere Peitsche kennen und die sich nicht erlauben, mal zur Ruhe zu kommen, weil sie Angst haben, dass sie dann nicht mehr geliebt werden oder dass sie irgendwas verlieren könnten, nicht gut genug sind, bewertet werden und so weiter und so fort. Und ich fand es so herrlich befreiend zu erleben, das kann alles weg. Ich lasse mich jetzt auch nicht mehr so schnell von irgendwelchen Leuten bewerten, weil ich einfach sage, ich bin, wie ich bin. Und das kann ich nicht ändern. Also naja, man kann sich weiterentwickeln, so habe ich es nicht gemeint. Aber ich kann ja nicht aus meiner Haut. Und ich habe es so satt, so tun zu müssen, als wäre ich irgendwie besser oder anders oder ich weiß nicht wie, nur damit es irgendjemanden in den Kram passt. Und selbst wenn mir dann mal Kritik entgegenkommt, ich meine, ich versuche natürlich, möglichst wenig Menschen auf den Schlips zu treten, ne? Und wenn es dann doch mal passiert, kann ich mich natürlich entschuldigen und die Verantwortung dafür übernehmen. Aber ansonsten sage ich halt einfach auch, ja, ich mache einfach ein Angebot mit dem, was ich sage und wir treten in Kontakt. Und wenn es mich in Resonanz geht, dann ist es ja auch in Ordnung. Wir dürfen ja auch verschiedene Ansichten sein. Aber ich mache mich nicht davon abhängig, dass ich irgendjemandem sozusagen komme, was es wolle, irgendwie gefallen muss. Und ich muss natürlich ehrlicherweise dazu sagen, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich in unserem Sozialsystem ein bisschen aufgefangen bin. Ich beziehe jetzt Erwerbsminderungsrente, aufgestockt durch die Grundsicherung. Also ich lebe schon sozusagen vom absoluten Minimum und meine Vortragshonorare werden darauf natürlich angerechnet. Das ist nicht gerade viel, aber es reicht natürlich, um mir eine gewisse Form von Sicherheit zu geben. Also ich muss jetzt nicht um mein Überleben irgendwie fürchten. Und das gibt mir natürlich ein Stück weit Freiheit. Viele Menschen, die ich spreche, die sich natürlich dann Sorgen machen müssen, um was passiert, wenn ich meinen Job verliere und so weiter und so fort. Die stehen in einer gewissen Not und dann ist es schwer, von Freiheit zu sprechen und von Gelassenheit, wenn aber dahinter eine Familie steht, die man mitversorgen muss und dergleichen. Dessen bin ich mir schon bewusst. Und trotzdem denke ich immer, Gott hat mit jedem Menschen einen Plan und er lässt uns ja nicht hängen. Er gibt uns halt oft nicht das, was wir gern hätten und natürlich auch nicht im Überfluss. Also ganz ehrlich, ich hätte manchmal auch gerne ein bisschen mehr, so, aber ich muss halt zugeben, ja, aber er gibt mir immer genug. Da halte ich mich dann auch gerne an der Bibel fest, zu sagen, ja gut, Manna für einen Tag, ne? Und Vorräte brauchst du nicht. Und Meister Eckhart würde sagen, Gott passt einem den Rock, also als Kleidungsstück sozusagen den Gehrock, passend an, quasi ohne eine Nahtzugabe, weil er das nicht braucht, weil er jeden Menschen genauso wie er ist im Blick hat. Und das finde ich was sehr, sehr Schönes und was Beruhigendes. Und ich kenne schon auch Existenzangst oder auch mal Befürchtungen und muss mich dann auch immer ein bisschen wieder einfangen und zu sagen, ja, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und naja, mit den Wechseln, die ich in meinem Leben hatte, habe ich es auch oft genug erlebt, dass er einen wieder auffängt, wobei es sich jedes Mal nicht gerade schön anfühlt, aber darum geht's ja auch nicht. Der Weg ist nicht leicht und wird es wahrscheinlich auch nie sein. Und trotzdem kann er immer gelassener erfolgen. Und ja, viel liegt tatsächlich daran, glaube ich, die eigenen Vorstellungen ein Stück weit aufzugeben und nicht vorwegzugreifen und nicht mit dem Kopf irgendwo hin zu wollen, wo es nun mal nicht geht, sondern ein gewisses Gespür dafür zu entwickeln, wo die Türen von alleine aufgehen, wenn man sich führen lässt, was man aber nicht kann, wenn man panisch sozusagen versucht, einen Ausweg zu finden oder eine Lösung zu finden. Das macht es nicht so ganz einfach.
Was steht im nächsten Jahrzehnt an? Was glauben Sie?
Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen, weil ich habe zwar in meinem Herzen Wünsche, was ich gern machen würde, aber ob das nun auch Gottes Wünsche sind, das weiß ich nicht. Ich würde tatsächlich sehr gern die Arbeit, die ich mit dem Pferd so liebe, noch tatsächlich integrieren, um auch diese Möglichkeit zu nutzen, den Menschen ein bisschen das, was ich da erlebe, als Mittel mit an die Hand zu geben. Ja. Dafür bräuchte ich aber die Ressourcen, die ich eben mit meinem bescheidenen Budget nicht bewerkstelligen kann. Ich würde sehr, sehr gern eine Schule der Gelassenheit gründen, wo Menschen quasi kommen können, ein bisschen sozusagen Unterricht nehmen, ein bisschen lesen, die Auszeit in der Natur genießen, vielleicht ein bisschen in der Gegend wohnen und sich ein bisschen sozusagen in dieser Abgeschiedenheit, von der Meister Eckhart spricht, die ja aber nicht Einsamkeit bedeutet oder nicht Rückzug, aber in dieses Loslassen von den ganzen scheinbaren Notwendigkeiten und scheinbaren Zwängen, da ein bisschen zu sich zu kommen. Da würde ich gern so in meinem kleinen, bescheidenen Rahmen etwas beitragen. Aber auch das liegt absolut in Gottes Hand, ob es dazu irgendeine Form von Partnerschaft geben wird mit den notwendigen Ressourcen, wo man sagen kann, okay, das, was ich beitragen kann, das tue ich gerne, aber alleine stemmen kann ich das nicht. Und ansonsten mache ich erstmal auch hier wieder so weiter wie bisher und guck mal, was er meint. und latsch mal so geradeaus, sage ich ja immer so salopp.
Gebe weiter Workshops, halte meine Vorträge und hoffe eben, dass mein neues Buch noch eine Veröffentlichung erfährt. Ja, und schau, wo die Türen aufgehen.
Und ob man dann doch mal wieder abbiegen muss.
Ich würde mir immer noch wünschen, irgendwo mal anzukommen und denke immer noch, na Joanna, du musst in dir selber ankommen.
Der größte Erfolg ist, Frieden zu finden in dem, was ist. Unsere Abschlussfrage im Podcast Himmelklar, die traditionelle Abschlussfrage, würde ich Ihnen gerne noch stellen. Und zwar ist das die Frage, was macht Ihnen ganz persönlich Hoffnung?
Also am meisten Hoffnung macht mir tatsächlich in jedem Frühjahr das erste klitzekleine Grün, was wieder so durch den Schnee oder aus den trockenen Ästen hervorgeht, weil es mich jedes Mal so berührt, dass das Leben einfach stärker ist als alles andere. Dass das Leben immer siegt und alles, was scheinbar tot ist oder verloren oder kaputt oder so, im Innersten gar nicht kaputt ist und das Leben einfach immer wieder durchkommt. Das macht mir persönlich Hoffnung und das macht mir Hoffnung für diese Welt, die oft so schrecklich ist. Und das macht mir oder gibt mir auch die riesengroße Bestätigung im Glauben an Gott, weil es eben ja genau darum geht, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben.
Joanna Maria Otto, hier bei uns im Podcast Himmelklar. Ich bin Verena Tröster, sag vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis bald.